Ja, auf Jesus warten wir und Jesus wird wieder kommen. Davon sind wir felsenfest überzeugt. Ob auch Volker Gekle vorher noch hier hoch bis aufs Podium kommen wird, das sollen wir zumindest hoffen. Denn es wird Zeit, dass wir gemeinsam den Mann begrüßen dürfen, der aus dem nördlichen Schwarzwald kommt, dort in Calw wohnt und in Bad Liebenzell das theologische Seminar als Direktor leitet. Herzlich willkommen, Volker Gekle. Ja. Oh. Auch du hast während deines Theologiestudiums im sogenannten Tübinger Albrecht-Bengel-Haus gewohnt, das ja auch hier auf der Missionsausstellung drüben mit einem Stand vertreten ist. Was verbindet dich mit dieser sogenannten Institution des schwäbischen Pietismus, damals und heute?
Ja, hallo, guten Morgen erstmal. Ich wollte euch noch ein gesegnetes und behütetes neues Jahr wünschen. Das wollte ich am Anfang noch sagen. Und jetzt sind wir bei den Werbeblocks und da mache ich doch gern mit hier. Ja, das Albrecht-Bengel-Haus, damit verbinden mich 16 Jahre Studium und dann 10 Jahre als Dozent. Und das ist so eine Geschichte der Geduld, des Wartens, wo Menschen etwas investiert haben, damit langfristig eine gute Botschaft, ein gutes Evangelium in unseren Kirchen verkündigt wird. Damit verbindet mich Arbeit mit Studenten, Arbeit an theologischer Lehre, Arbeit daran, dass Gottes Reich wächst hier in Baden-Württemberg und weltweit.
Ja, du warst dort als Student und später auch, wie du schon gesagt hast, als Studienassistent, als Studienleiter im Bengel-Haus und hast aber parallel auch einer ganz normalen Uni, nämlich der LMU in München, promoviert und bis zum Doktor der Theologie befördert worden. Das klingt jetzt nach viel Kopfarbeit. Doch wenn man auf die Homepage des Liebenzeller Seminars schaut, dann darf ich dich jetzt da mal zitieren, schreibst du, dass dir auch das Ergriffensein von Jesus ganz wichtig ist und das möchtest du den Studenten in Liebenzell auch als Anliegen mitgeben, dass wirklich Hirn und Herz auch zusammenfinden müssen, um im rechten Sinne Theologe zu sein. Wann war nun ein Moment, wo du selbst von Jesus ergriffen worden bist?
Ich bin einer, der durch den ganz schlichten Konfirmandenunterricht so richtig zum Glauben gekommen ist. Ich grüße alle, die einen guten Konfis erlebt haben und die da einen Impuls bekommen haben. Ich halte nach wie vor einen guten, ordentlichen Konfis für die missionarischste Aktion in unserem Land. Aber wenn man den gut macht, dann kann enorm viel dabei rauskommen. Bei mir sind es jetzt immerhin 95 Kilo geworden, die da rausgekommen sind aus einem guten Konfis. Und da will ich alle ermutigen, in der Konfisarbeit eine Chance zu sehen und auch die nachher gut aufzubauen, dass es da weitergeht, dass Jugendgruppen draus entstehen. Irgendjemand hat mal ausgerechnet, dass 85% aller Christen vor dem 17. Lebensjahr zum Glauben kommen. Tja. Da lohnt sich doch das Engagement gleich vierfach. Also immer ran an den Speck hier, ein Konfis.
Wenn man an den Ringfinger deiner rechten Hand schaut, dann kann man auch erspähen, dass du verheiratet bist, ein verheirateter Mann und selbst drei Kinder hast. Ein kurzes Wort zu deiner Familie. Wie trägt und erträgt sie es, dass sie einen so vielbeschäftigten Mann als Ehepartner und auch als Vater haben? Und was für eine Rolle spielt Geduld in deinem, in eurem Familienleben?
Ja, meine Familie, die erträgt es. Das ist immer so. Ne? Also wenn man viel zu tun hat, dann müssen es alle anderen ertragen. Aber sie spüren auch etwas davon. Ich meine, es ist bei uns wenig Zeit da. Das ist immer so. Und wir müssen viel organisieren, wir müssen viel absprechen. Aber meine Familie, die spürt dann auch etwas davon, was es heißt, im Dienst noch eines anderen Herrn zu stehen, der einen Anspruch hat auf unsere Zeit, der einen Anspruch hat auf die Stunden unseres Lebens, die nicht nur uns selber und nicht nur unserer Familie gehören. Wir planen aber auch sehr viel Zeit als Familie ein, damit nachher aber auch viel übrig bleibt für solche Veranstaltungen heute. Und heute ist zum ersten Mal mein ältester Sohn dabei, das ist dann auch ein Vorrecht. Der darf dann bis ins Parkhaus mitfahren und muss nicht mit der S-Bahn anreisen. Also er hat auch was davon, so mal gesehen. Geduld ist eine Grundkomponente jeder Familie. Also wer mit Kindern lebt, braucht Geduld. Ich meine, wenn sie mal aus der Haut wachsen, man kann Dinge 10-mal erklären, sie funktionieren noch nicht. Und man denkt, der Kerl ist jetzt so und so alt, der müsste das doch wissen. bis einem dann selber einfällt, wie viel Geduld die eigenen Eltern mit einem hatten, bis man irgendetwas kapiert hat. Das ist auch ein Thema, das ich nachher ansprechen möchte. Wir brauchen Geduld mit anderen Menschen und das lernt man am allerersten in der Familie.
Ja, vielen Dank. Soweit haben wir schon einen Einblick bekommen, was dich auch beschäftigt und bewegt. Jetzt ist auch eure geduldige Warterei erstmal vorbei und ja, wir freuen uns auf den Vortrag vom Volker Gekle.
Dankeschön. Ich würde mal sagen, das sind ja alles Premieren hier. Ne? Die machen das alle zum ersten Mal. Dankeschön, dass ihr hier einsteigt. Und wir waren jetzt schon alle richtig geduldig auf diesen Tag und jetzt ist er da, die Jugendmissionskonferenz. Ich freue mich, dass wieder die Hütte voll ist auf diesem Messegelände. Für mich immer eine unglaubliche Ermutigung, dass dieser Tag mit diesen Themen so viele junge Menschen anzieht. Warten. Warten ist eine fundamentale Herausforderung unseres Lebens. Ich weiß nicht, ob ihr euch mal klar gemacht habt, dass der Großteil unseres Lebens eigentlich aus Warten besteht. Wir warten eigentlich 97% unserer Lebenszeit auf irgendetwas. Wir sind Wartende. Wenn man noch so an drei Käse hoch ist, dann wartet man, bis man in die Schule darf. Ich weiß nicht, ob ihr euch das noch erinnern könnt an diesen Moment. Da waren die Großen die mit den Schultüten in der Hand und man wollte immer dazugehören, auch mal eine Schultüte haben, nicht nur wegen den Süßigkeiten, sondern jetzt darf man richtig ran an die Schule und dann wartet man, bis man wieder raus darf aus der Schule. Dann wartet man, bis das richtige Leben losgeht, bis man einen Job lernen kann, bis man einen Beruf hat, bis man vielleicht studiert. Dann hat man das, dann wartet man vielleicht, bis man endlich heiraten kann, bis der große Moment kommt, bis das endlich mal möglich wird. Dann vielleicht wartet man auf Kinder, man erwartet auf Karriereschritte, man wartet vielleicht auf irgendwelche Titel, auf irgendwelche Beförderungen, was weiß ich. Wir warten ein ganzes Leben. Sogar wenn man 80, 85, 90 ist, hört das Warten nicht auf. Wir warten auch noch bis zum letzten Tag unseres Lebens. Wir sind erwartungsvolle Menschen eigentlich. Wir nehmen das Warten selber oft nicht wahr. Wir spüren das nicht oft, dass wir Wartende sind. Aber wir sind Wartende ein ganzes Leben lang. Das Leben besteht aus dem Warten und es besteht in vielfacher Hinsicht aus dem Warten. Auch der Glaube an Jesus Christus besteht aus dem Warten. So sehr wir das rechte Reden üben müssen, das rechte Handeln für Jesus lernen müssen, so sehr müssen wir auch das Warten lernen. Das war in diesen beiden Zeugnissen schon sehr deutlich. Das Warten gehört genauso zum Leben mit Jesus Christus dazu, wie das Reden und Handeln. Ich möchte heute Morgen mal ein bisschen über das Warten sprechen. Also wenn nachher jemand sagt, also hör mal, Herr Gekle, hast du das nicht ein bisschen unterbelichtet, dass wir auch was tun müssen, dann sage ich vollkommen richtig. Aber heute Morgen möchte ich mal über das Lassen reden, über das Warten reden. Warten gehört zum Glauben, Warten gehört auch zur Mission dazu. Auch das war jetzt schon mehr als überdeutlich herausgestrichen, dass im Einsatz für Jesus das Warten eine Grundkompetenz ist. Mission hat nicht nur was mit Dynamik, mit Leidenschaft, mit Einsatz zu tun. Das wird an diesem Tag auch noch sehr deutlich werden. Aber Mission hat sehr viel mit Warten zu tun. Ich arbeite jetzt seit 3,5 Jahren bei der Liebenzeller Mission und bei allen unseren Missionaren ist das eine Aufgabe, bei allen unseren Mitarbeitern, bei allen meinen Studierenden, das Warten zu lernen. Es braucht viel Zeit, bis Gott einen dort einsetzen kann, wo er einen einsetzen möchte. Und manchmal kommt man in Kulturen, du warst in der Kultur und du gehst wahrscheinlich in eine Kultur, die ein ganz anderes Zeitverständnis haben als wir. Wir gucken ständig auf die Uhr. In Papua-Neuguinea arbeiten einige unserer Missionare, die sagten einem Missionar einmal, ihr seid Götzendiener. Und er sagte, wieso ich Götzendiener? Ich komme aus Bad Liebenzell und aus einem frommen Schwarzwald und ich war in einem frommen Jugendkreis und du sagst, ich bin ein Götzendiener. Ja, du bist ein Götzendiener. Ja, warum? Ja, du schaust nicht auf das Kreuz, sondern immer auf deinen Arm. Und immer wenn du auf dieses Ding an deinem Arm schaust, dann veränderst du dein Verhalten. Auf einmal verlierst du die Gemütlichkeit und auf einmal reagierst du hektisch und dann stehst du auf und verabschiedest dich sehr unhöflich. Das machen nur Götzendiener. In fast allen Kulturen dieser Welt haben Menschen mehr Zeit als wir. Und das muss man lernen. Das kann man nicht einfach per Knopfdruck verändern. Wir leben heute in einer Kultur, in der das Warten uncool geworden ist. Ich weiß noch, ob ihr euch das mal vor Augen geführt habt. Wir lernen im Grunde tagtäglich in unserer modernen Medienwelt und mit den modernen technischen Kommunikationsgeräten, dass wir nicht mehr warten müssen. Wir können in jedem Moment dieser Welt, in jedem Moment des Tages mit einem Handy an jeden Ort dieser Welt telefonieren. Wir müssen nicht mehr warten auf Gespräche, nicht mehr warten auf Begegnungen. Wir können mit einem Mausklick am PC uns bei irgendeinem Online-Anbieter fast alles auf dieser Welt bestellen und morgen ist es da. Eine Buchhandlung, die morgen das Buch nicht hat, das ich heute bestelle, die ist übermorgen weg vom Fenster. Das ist die Regeln unserer Kultur. Wir schaffen das Warten ab in unserer Kultur. Und wir meinen, so schnell wie es dann in der Geschäftswelt gehen muss, ich habe mittlerweile schon das Phänomen, dass ich Mails bekomme. Wenn ich die nicht in 3 Stunden beantworte, kriege ich nach 3 Stunden Anruf, hast du mein Mail nicht bekommen. Also wir drängen andere zu immer mehr Eile und werden selber davon angesteckt. Und wir sind so in einer Hektik drin, dass wir es immer weniger aushalten zu warten. Wir leben in einer Kultur, die uns das Warten langsam aber sicher abgewöhnt. Und ganz entsprechend lautet das Lebensmotto vieler Kinder und vieler Jugendlicher heute und jeder, der irgendwie in der Schule oder im Kindergarten tätig ist, der weiß das, dieses Lebensmotto hat 3 Begriffe. Ich, alles und sofort. Es geht um mich und ich will alles und zwar sofort. Und wenn ich das nicht bekomme, dann mache ich dir so Stress, dann mache ich dir so Ärger, dass du nicht noch einmal wagst, mir etwas vorzuenthalten. Das ist das Lebensmotto von Kindern und vielen Jugendlichen heute. Ich will nicht mehr auf Dinge warten. Ich will sie alle und zwar jetzt und sofort. Wir leben in der Luxusillusion, dass wir uns alle Wünsche unmittelbar erfüllen können und müssten. Und diese Kultur des Nicht-mehr-warten-Könnens, des abgewöhnten Wartens bringt dann eine Charakterkatastrophe nach der anderen hervor. Es führt dann zu Menschen, die sozial unverträglich sind. Führt zu Menschen, die man nennt es mit einem Fremdwort, eine ganz geringe Frustrationstoleranz haben. Wenn etwas nicht sofort klappt, dann schmeiße ich hin. Dann mache ich nicht mehr mit. Dann bin ich beleidigt. Sowas nennt man geringe Frustrationstoleranz. Menschen, die nicht warten können, sind unglaublich schnell frustriert und sehr schnell resigniert. Und auf diese Weise tun wir immer mehr Dinge zu früh. Wir ziehen uns immer mehr Dinge zu früh rein, zu einem Zeitpunkt in unserem Leben, der noch nicht gut ist für unser Leben. Und wir meinen, was im Onlinehandel geht, das müsste auch in Beziehungen gehen, dass alles schnell geht. Dann geht man schnell miteinander ins Bett zu einem Zeitpunkt, der noch nicht gut ist für unser Leben. Das Gleiche geht dann weiter, wenn man erwachsen ist. Man kauft sich Dinge zu einem Zeitpunkt, an dem man sie sich eigentlich noch nicht leisten kann. Easy Credit, ne? Easy Credit ist das Gebot der Stunde, das kann ich auch. Ich kaufe mir Dinge, die ich mir eigentlich noch nicht leisten kann. Das ist ein Lebensstil der Ungeduld. Ich warte nicht mehr, bis ich das Geld habe, mir was zu leisten. Ich leiste es mir einfach. Die Freiheit nehme ich mir. Die ganze Weltfinanzkrise, in der wir momentan drinstecken, beruht auf der Ungeduld vieler Menschen. Viele amerikanische Menschen zum Beispiel, die sich Häuser und Autos gekauft haben, für die sie eigentlich noch kein Geld hatten. Und die ganze Welt muss die Suppe dieser Ungeduld heute auslöffeln. Ungeduld kann richtig viel Geld kosten, nicht nur das eigene, sondern auch das der anderen. Die Wahrheit ist ja eine ganz andere. Wer das Warten nicht lernt, der wird nie normal im Leben. Nicht die Ungeduld ist das Normale. Das Warten und die Geduld ist eine Normalität des Lebens. Das gehört zum Leben automatisch dazu. Es gehört zu einer gesunden Persönlichkeitsentwicklung, dass ich das Warten lerne, dass ich Spannungen auszuhalten lerne, dass ich lerne, dass die Dinge nicht von heute auf morgen gehen. Das haben mittlerweile sogar Leute kapiert, von denen man es gar nicht erwartet hätte. Die Oberfeministin Ali Schwarzer sagte jüngst in einem Interview, dass sie finde, dass junge Menschen zu früh miteinander ins Bett gehen. Man höre und staune, weil, sagt sie, Mädchen dadurch nicht zu Persönlichkeiten und nicht zu richtigen Feministinnen werden. Deshalb warten, damit man ideologisch fähig wird. Wir brauchen fürs Leben eine Reife. Wir brauchen für alle Dinge des Lebens eine bestimmte Reife. Ich brauche eine soziale Reife, damit ich halbwegs unfallfrei mit anderen leben kann. Vielleicht studierst du mal, du ziehst in eine WG ein. Um in einer WG halbwegs sozialverträglich leben zu können, braucht man eine soziale Reife, damit man sich nicht ständig an den Kragen geht. Die braucht man auch in einer Ehe, in einer Beziehung. Sonst ist die schnell vorbei. Aber da brauche ich noch was anderes. Ich brauche auch eine emotionale Reife. Was ist denn das? Eine emotionale Reife ist die Reife, die ich brauche, um auch mit Niederlagen umgehen zu können. Das Leben ist voller Niederlagen. Da gibt's auch mal Tiefschläge, da gibt's Rückschläge, da gibt's Frust. Und um das auszuhalten, brauche ich eine emotionale Reife. Und bevor ich die nicht habe, diese soziale und die emotionale Reife, sollte ich nicht die großen Projekte des Lebens angehen, sondern warten, bis ich reif genug bin. Wer nicht warten kann, wird nicht zu einer starken Persönlichkeit. Wer nicht warten kann, der bleibt ein Leben lang eine schwache Persönlichkeit. Was die Herausforderung des Wartens angeht, da haben wir immer drei Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit ist, dass ich resigniere, dass ich die Hoffnung aufgebe, dass ich das Warten abgebe, dass ich mir es in die Haare schmiere, dass ich meine Erwartungen in den Wind schreibe. Ich werde dann zu einem resignierten Menschen, zu einem erwartungslosen Menschen werden. Man packt vielleicht die Schule nicht, man erreicht seine beruflichen Ziele nicht und dann schmeißt man hin. Rutscht mir alle den Buckel runter, ich ziehe mich in mein Schneckenhaus zurück, ich ziehe mich in meine Nische zurück, ich mache nicht mehr mit. So wie Kinder, die frustriert sind, die machen nicht mehr mit im Spiel. Das ist die erste Möglichkeit, die ich habe. Ich kann zum Spießer werden, ich kann zum Zyniker werden. Ich kann dann meine Mitmenschen, die noch ein bisschen anpacken wollen, mit bissigem Zynismus überschütten und mit ausdrucksloser Resignation bestrafen. Ich mache nicht mehr mit. Und wer mitmacht, ist selber schuld. Basta. Da hat man keine Erwartungen mehr an das Leben, keine Erwartungen mehr an Jesus, keine Erwartungen mehr an diese Welt, dass sie verändert wird. Da wird man auch zum Saboteur der Hoffnung für andere. Man macht anderen die Hoffnung madig. Und man wird nur noch zerstörerisch. Das ist die erste Option. Die zweite Möglichkeit ist, dass ich versuche, das Erwartete, das, worauf ich warte, mir zu erzwingen, mir zu nehmen. Die Freiheit, die nehme ich mir. Man wird seines Glückes eigener Schmied. Man nimmt sich, worauf man nicht mehr warten will. Das gilt für das Thema Sex genauso wie für das Thema Geld, ob es nun gut ist oder nicht. Im Grunde ist jeder kriminelle Akt, der bei unseren Gerichten zur Verhandlung vorliegt, eine Form der Ungeduld. Jeder, der eine kriminelle Handlung begeht, ist ein ungeduldiger Mensch. Er tut etwas, er nimmt sich etwas, er macht etwas, was er eigentlich noch nicht darf, was er mit anderen Mitteln nicht hinbekommt. Und die dritte Möglichkeit, und um die geht's heute Morgen, das ist die, dass ich das Warten bewusst annehme. Dass ich sage, ja, ich muss warten. Ja, ich habe das jetzt noch nicht, was ich gern möchte. Aber ich behalte es im Auge. Und ich fokussiere meinen Blick auf das, worauf ich warte. Und ich halte fest daran und will die Spannung aushalten, bis ich es erlebe. Wenn ich es lerne, die Spannungen des Wartens auszuhalten, dann werde ich reifen. Das ist das, was Reife in unserem Leben auslöst. Etwas zu wollen, es noch nicht bekommen zu können und trotzdem dran zu bleiben. Das macht uns zu Persönlichkeiten. Das macht uns zu Menschen mit Profil. Ich habe drei Punkte. Erstens, wir brauchen Geduld für unser Leben. Wir brauchen Geduld für unser Leben. Das Warten gehört zum Leben. Und die Ungeduld macht das Leben kaputt. Dazu gibt's viele Geschichten in der Bibel. Wir können das von den Persönlichkeiten der Bibel lernen. Ein Abraham muss warten auf seinen Sohn, bis er 100 Jahre alt ist. Das wünsche ich niemandem von euch, ja. Der musste warten, bis er 100 ist, bis endlich ein Nachkomme da war. Man wird sich fragen, meine Güte, Kinder sind schön, aber nun, man muss eines verstehen. Dieser Abraham, für den lag in einem Sohn die Ewigkeitsperspektive. Sein Leben ging weiter in seinen Kindern. Die hatten noch nicht diese Ewigkeitshoffnung, die im Neuen Testament mit der Auferstehung Jesu Christi sichtbar wird. Deshalb war dieser Junior für den Abraham so wichtig. Mein Leben endet nicht sinnlos, sondern es geht weiter in diesem Sohnemann. Und dieser Abraham, der konnte auch nicht warten. Irgendwann sagte sich ja dieser Abraham, wer die Geschichte mal gelesen hat, der kennt das, das muss doch schneller gehen hier. Könnte vielleicht Gott gemeint haben, ich könnte auch mit meiner Magd so mal das arrangieren und das ist ja dann rechtlich schon mein Sohn und rein juristisch ist dann auch der Sohn meiner Frau, auch wenn die jetzt nicht. Dann steigt dieser Abraham mit seiner Sklavin Hagar ins Bett, die zeugt einen Sohn. Nur das war nicht das, was Gott gemeint hatte. Er hatte die Verheißung gegeben für ihn und seine Frau Sarah. Und aus dieser Ungeduld Abrahams ist dann viel Leid entstanden. Für seine Frau, für diese Sklavin Hagar, für ihren Sohn und für ihn selbst. Erst als dieser Abraham es gelernt hatte zu warten, sehr lange zu warten, begann Gott sein Leben zu segnen durch diesen Sohn. Das Gleiche kann man bei diesem Mose entdecken. Der junge Mose war ein ungeduldiger Mensch. Der sah die Unterdrückung seines Volkes und da schwoll so richtig sein Hals an. Der bekam so einen Hals, weil die Ägypter sein Volk unterdrückten. Er sah, wie ein Ägypter einen Hebräer schlug und da rastete er aus. Da klickte der aus und da prügelte der zurück, sogar so heftig, dass der Mann nachher Mina war. Der war alle, der war tot. Und ich sagte vorher schon, jede kriminelle Handlung ist eine Form der Ungeduld. So war das bei diesem Mose. Das war Mose. Der wollte was tun. Und er wollte nicht warten. Er wollte seinem Volk helfen. Und in seiner Ungeduld hat er genau das Falsche gemacht. Und was macht Gott? Der Mose flieht. Und Gott setzt diesen Mose, diesen ungeduldigen Revolutionär, der sein Volk befreien wollte. Und in seiner Ungeduld nur Mist gebaut hat. Gott setzt diesen Mose 40 Jahre in die Wüste. 40 Jahre Schafe hüten. Es war so ein Heißblutdynamiker. Und Gott setzt ihn 40 Jahre in die Wüste zum Schafe hüten. Wunderbar, wie Gott es macht. Wunderbar. 40 Jahre Ausbildungsprogramm in Sachen Geduld. Da merkt man einmal, was Gott sich dachte, was der Mose vor allem braucht für die Aufgabe. Der Mose wusste nicht, dass er einmal wirklich sein Volk aus der Gefangenschaft führen sollte. Der wusste nicht, dass er zum großen Befreier seines Volkes werden sollte. Und Gott setzt ihn 40 Jahre zum Schafehüten in die Wüste. Wir hätten ihn vielleicht auf Führungs- und Leitungsakademien geschickt. Wir hätten ihn in die Politik geschickt. Wir hätten ihn, was weiß ich, wohin geschickt. Gott schickt ihn zum Schafehüten in die Wüste. Das beste Ausbildungsprogramm für Geduld. Und erst als er das absolviert hat, ruft ihn Gott, dass er sein Volk aus Ägypten führen möchte. Ungeduld bringt Leid. Das kann man an diesem Amnon sehen. Eine kleine Geschichte eines der Söhne Davids. Amnon war ein Sohn Davids, der war Hals über Kopf verliebt. Bei dem turnten die Hormone am Reck. Und er war in seine Halbschwester Tamar verliebt, war damals kein Problem, so eine Verwandtschaftsbeziehung war damals kein Hindernis für die Ehe. Der Amnon überlegt sich, wie kriege ich diese Tamar rum? Und er hat eine fantastische Idee, er schlägt sich ins Bett und ist krank, schmachtet, kann nicht mehr, stöhnt, keucht, hustet und sagt zu Papa David, Papa, ich bin krank. Ja, mein Sohn, das sehe ich. Papa, ich brauche eine Krankenschwester. Ja, mein Sohn, das ist eine gute Idee. Papa, ich brauche die Tamar, meine Halbschwester, die backt gute Kuchen. weiß nicht, ob Kuchen irgendwie was hilft, um gesund zu werden, war vielleicht damals so. Jedenfalls, Papa David schickt die Tamar. Tamar, mein Sohn Amnon ist krank, mach ihn wieder gesund. Und die Tamar kommt, ist ein gehorsames Mädchen, backt Kuchen. Nun kommt der Kerl viel schneller wieder zu Kräften, als es eine Krankenschwester erwarten konnte. Bei dem drehen auf einmal auch die Hormone durch, die schlagen Purzelbaum und dieser noch ebenso sehr kranke Amnon fällt über diese Tamar her. Und jetzt sagt diese Tamar etwas sehr Kluges. Die Tamar sagt, stopp. Die Tamar sagt, du, es ist ja nicht so, dass ich dich nicht möchte. Es ist ja nicht so, dass ich völlig abgeneigt wäre. Es ist nicht so, dass du hässlich wärst oder unsympathisch. Aber lieber Amnon, lass uns doch bitte die Reihenfolge einhalten. Frag doch erst mal Papa David und dann lass uns heiraten und dann läuft auch der Rest. Nur genau das wollte dieser Amnon nicht. Der fällt über die her, er vergewaltigt sie. Und indem er ungeduldig etwas tut, was er vielleicht später auch bekommen hätte, macht er das Leben kaputt. Das Leben von Tamar und sein eigenes Leben macht er kaputt. Er macht die Liebe kaputt. Er macht die Beziehung kaputt. Er macht die Zukunft kaputt. Die Zukunft von Tamar und seine eigene. Ein Bruder wird ihn umbringen wegen dieser Tat. Lasst euch, wenn ich das mal so als kleinen vertraulichen Tipp hier in dieser Runde weitergeben darf, lasst euch nicht mit Menschen ein, die nicht warten können. Lasst euch niemals mit Menschen ein, die nicht warten können. Ihr werdet immer nur Glück finden mit Menschen, die es gelernt haben zu warten im Leben. Gott ist ein Gott, der Zeit hat. Denkt an Abraham und Mose. Bei uns geht's vielleicht um Jahre, bei denen ging es um Jahrzehnte. Ihr werdet größer werden, ihr werdet stärker werden durch das Warten. Gott hat Zeit. Nur dumme Menschen meinen, keine Zeit zu haben. Das geduldige Warten ist ein zentraler und wichtiger Ausdruck des Glaubens und somit ist das Warten ein Grundkurs des Lebens. Und aus diesen Geschichten lernen wir ja noch was anderes. Wenn Gott sagt, wenn Gott nicht sofort zu allem Ja sagt, dann heißt es ja nicht, dass er Nein sagt, sondern Gott sagt meistens in unserem Leben, allermeistens sagt Gott noch nicht. Wir hören bei einem noch nicht immer nur Nein. Das hat aber Gott nicht gesagt. Wenn er noch nicht sagt, sagt er nicht Nein. Sondern wenn er noch nicht sagt, dann sagt er eigentlich Ja. Aber jetzt noch nicht. Ja in einiger Zeit. Ja in einigen Jahren. Das ist das, was Gott sagt. Und wir hören immer nur Nein. Gott kennt den richtigen Zeitpunkt für die Dinge. Er weiß, wann Dinge gut sind. Und wenn wir Dinge nehmen, die eigentlich gut sind, zu einem Zeitpunkt, an dem sie nicht gut sind, dann werden Dinge, die gut sind, auf einmal schlecht. Im Alten Testament gibt es diesen Prediger. Der heißt nur Prediger. Wahrscheinlich war es der Salomo, wir wissen es nicht. Und der hat mal diesen klugen Satz gesagt, alles hat seine Zeit im Leben. Es gibt einen klugen Zeitpunkt für die fast alle Dinge des Lebens. Und da hat auch das Reifen seine Zeit und die Erfüllung hat ihre Zeit. Aber eben alles zu seiner Zeit, dann wird's gut. Und es gilt auch für das Thema Ausbildung und Beruf. Wenn ich mir und Gott nicht die Zeit gebe, mich auf einen Beruf und auf eine Berufung richtig vorzubereiten, dann ist es nicht so, dass Gott mich nicht gebrauchen könnte. Nein, das schon. Aber in aller Regel, in aller Wahrscheinlichkeit, kann Gott dich mehr und besser gebrauchen, wenn du ihm Zeit zur Ausbildung gibst. Wir haben viele Jungunternehmer heute in unseren Gemeinden. Junge Menschen, die sehr schnell viele Dinge hochziehen möchten, die Macher sind. Das ist toll. Das ist gut. Aber wir merken es an den beiden Zeugnissen hier, wenn man Gott die Zeit gibt, einen bilden zu lassen, sich ausbilden zu lassen, kann man mehr erreichen, wie wenn man ihm diese Zeit nicht gibt. So eine Übersetzungsarbeit, eine Bibelübersetzungsarbeit, die braucht viel Know-how. Und man wird nachher dankbar sein für Dinge, die man gelernt hat, wenn man sie braucht. Und indem du Gott die Zeit gibst, dich ausbilden zu lassen, lässt du dich zurüsten für eine Berufung. Ich wohne ja jetzt im Schwarzwald in Calw und der berühmteste Sohn von Calw ist Hermann Hesse. Nun gehört Hermann Hesse vielleicht nicht zu den Kirchenvätern, Aber Hermann Hesse hat manches Kluge gesagt und da ist mir ein Zitat in die Finger gekommen. Das finde ich schon richtig gut, da muss ich sagen, hat er was Kluges gesagt. Also Hermann Hesse, Geduld. Geduld ist das Schwerste und das Einzige, was zu lernen sich lohnt. Alle Natur, alles Wachstum, aller Friede, alles Gedeihen und Schöne auf der Welt beruht auf Geduld. Braucht Zeit, braucht Stille, braucht Vertrauen. Dazu können wir nur Ja und Amen sagen. Das könnte auch ein Mensch der Bibel geschrieben haben. Warten und Geduld sind eine Grundbedingung des Lebens. Ein zweites. Wir brauchen Geduld mit anderen Menschen. Wir brauchen Geduld mit anderen Menschen. Etwas vom Erstaunlichsten in den Evangelien finde ich die Geduld, die Jesus mit seinen Jüngern hat. Da gibt es diese Szene ganz hoch oben im Norden von Israel in Caesarea Philippi, wo dann Jesus seine Jünger fragt, was denn die Leute von ihm halten, der hat sie ausgeschickt da und dann fragt er seine Jünger, was glauben denn die Leute, wer ich bin? Und dann bringen die Jünger so die Antworten, ja manche meinen, du bist ein Prophet und andere, ja du bist sogar der Elia, der wiederkommt. Und dann fragt Jesus seine Jünger, und ihr, was ist denn mit euch? Wer glaubt denn ihr, dass ich bin? Und dann kommt der Petrus und so, aber es interessiert mich jetzt in diesem Moment nicht. Was mich fasziniert an dieser Geschichte ist, dass Jesus sich 2 Jahre Zeit gelassen hat mit dieser Frage. Und er hat nicht nur sich 2 Jahre Zeit gelassen, er hat seinen Jüngern 2 Jahre Zeit gelassen, zu prüfen, wer er ist. 2 Jahre waren die mit ihm unterwegs. 2 Jahre durch dick und dünn gegangen. 2 Jahre Tag und Nacht mit ihm auf den Socken. Die durften 2 Jahre mal gucken, wer ist dieser Jesus, was macht dieser Jesus. Und erst nach 2 Jahren möchte er von seinen Jüngern eine verbindliche Antwort haben. Jesus drängelt nicht, das lerne ich aus dieser Geschichte. Jesus manipuliert nicht. Und wenn Jesus das nicht nötig hat, zu drängeln und zu manipulieren, wenn Jesus es sich leisten kann, seinen Jüngern Zeit zu lassen, dann sollten wir uns das auch leisten können. Jeder Mensch, insbesondere jeder junge Mensch, hat ein Recht darauf, Zeit zu haben, eine Antwort zu finden auf die Jesusfrage. Jeder Mensch hat ein Recht darauf, nicht gedrängt zu werden über die Jesusfrage. Wir sollten nicht denken, dass Jesus diese Geduld leicht gefallen wäre mit seinen Jüngern. Jesus hat gelitten wie ein Hund, dass diese Jünger so begriffsstutzig waren. Mit den Emmaus-Jüngern nach deren 11 Kilometer Spaziergang, eine Art Wanderbibelschule. Und dann lässt er diese Jünger sich erstmal auskotzen. Wir hatten die Hoffnung, er sei es, der Israel erlösen würde. Und nach so 2 Kilometern Zeit sagt Jesus, oh ihr tauben Holzköpfe zu trägen Herzens und so. Luther ist da etwas schwülstig, also man könnte eigentlich sagen, ihr begriffsstützigen Schwachköpfe. Kapiert es immer noch nicht. Jesus hat gelitten, dass seine Jünger so begriffsstützig waren. Aber er lässt ihnen Zeit und diesen Emmaus-Jüngern lässt er 11 Kilometer Zeit und noch ein Abendessen, bis die endlich kapieren, was Sache ist. Jesus hat gelitten unter dieser Geduld, die er haben musste, aber er hatte sie. Und indem er mit seinen Jüngern Geduld hatte, lange Geduld hatte, hat er sie zu dem gemacht, was er nachher gebraucht hat. Als er auf diesem Berg zu ihnen sagt, und jetzt, Freunde, geht hin in alle Welt, mache zu Jüngern alle Völker. Das können nur Leute ertragen, die Geduld gelernt haben. Muss man sich mal vorstellen, hallo, ihr seid jetzt schon mal 11 und jetzt geht er mal hin zu allen Völkern, die wussten ja noch gar nicht, dass es Amerika gab, ne? Bei denen hörte so die Welt kurz vor Indien auf. Ja, wir sind schon 11, wenn wir uns ein bisschen beeilen, sind wir vielleicht in 3 Jahren fertig. Ne? Also es war ja maßlos, diese Aufgabe. So eine Aufgabe, alle Völker zu Jüngern zu machen, die hältst du nur aus, wenn du Geduld gelernt hast. Und die hat Jesus mit seinen Jüngern gehabt und die hat er ihnen beigebracht. Da hat er Vertrauen investiert. Mission ist immer eine Geduldsfrage. Und es gilt auch für eure Jugendarbeit vor Ort, eure Jugend- und Gemeindearbeit. Du wirst deinen Jugendkreis oder deinen Hauskreis oder wo immer du dich engagierst, niemals mit einer Revolution nach vorne bringen können. Du wirst sie nicht voranbringen, wenn du eine Bombe unter den Sessel legst und hoffst, es kommt zu einer geistlichen Explosion. Du wirst sie auch nicht voranbringen, wenn du dich nur müde in den Sessel setzt. Worum es immer geht, ist eine Reformation einer Gemeinde, nie eine Revolution. Ich habe ganz großen Respekt vor Menschen, die mit großer Geduld Jugendarbeit machen. Jugendarbeit kann eine frustrierende Angelegenheit sein. Da kann man nach 3 Jahren da sitzen wie am Anfang. Da kann man nach 3, 4 Jahren immer noch mit einem kleinen Haufen von 5, 6 Teenagern da sitzen. Und jetzt kann ich ja 2 Dinge tun. Oder ich kann 3 Dinge tun. Ich kann resignieren und sagen, hat überhaupt keinen Wert. Macht überhaupt keinen Sinn. Ich schmeiß den Battle hin, Leute. Ihr seid zu träge, zu müde. Rutscht mir den Buckel runter und geht wieder heim. Dann habe ich es weggeschmissen. Ich kann ungeduldig werden und Menschen bedrängen. Freunde, heute Abend bekehrt ihr euch. Und wenn ihr euch nicht bekehrt, dann mache ich euch so zur Sau, dass ihr so klein wieder rausgeht aus dieser Tür. Das ist die Form der Revolution, der Ungeduld. Oder ich kann sagen, okay, wir machen jetzt diesen Club hier 4 Jahre. Und es sind immer noch die gleichen 5, 6 wie am Anfang. Sie sind genauso untreu wie am Anfang. Sie kommen mal und sie kommen mal nicht. Es geht mir furchtbar auf den Senkel, furchtbar auf die Nerven. Aber ich will Jesus danken, dass die immer noch da sind. Ich will Jesus danken, dass die immer noch ein Ohr für eine Andacht mitbringen. Ich will Jesus danken, dass vielleicht der eine oder andere sogar heute mit auf die Jumiko gegangen ist. Und ich will das auch nochmal 4 Jahre machen. Und wenn es ein Mose 40 Jahre beim Schafehüten in der Wüste ausgehalten hat, will ich es auch 40 Jahre aushalten. Und wenn es am Ende immer noch diese 5, 6 sind, die dann in einem etwas ergrauten Hauskreis zusammen sind, will ich Gott auch noch danken. Das ist die Perspektive des Reiches Gottes. Ich habe Geduld mit Menschen, weil ich mich vielleicht doch gelegentlich daran erinnere, dass er auch Geduld mit mir hatte. Geduld mit mir hatte und mit meiner Trägheit. Das gilt auch für die Mission. Wir leiden heute oft an dem schlechten Ruf von Missionaren und von Missionsmethoden, die mit dem Dampfhammer Menschen bekehren wollten. In einem amerikanischen Missionsbuch habe ich mal gelesen, einen Menschen zu Jesus zu führen, das ist nicht viel anders, als ihm eine Waschmaschine zu verkaufen. Ja? Solche Missionare haben dann auch das Image von Waschmaschinenverkäufern. Das kommt dann dabei raus. Wenn es darum geht, dass ihr Menschen für Jesus Christus begeistern wollt, dann brauchst du viel Zeit und viel Geduld. Wir sind ja immer fokussiert auf schnelle Ergebnisse. Und wir reagieren dann immer oft auch auf Enttäuschungen überproportional stark. Aber das, was Gott tut, geschieht meistens sehr langsam und sehr leise. Dazu brauche ich neue Augen. Dazu brauche ich erleuchtete Augen des Herzens, damit ich das, was Gott leise und langsam tut, sehe und nicht frustriert werde über den schnellen Ereignissen. Ein guter Freund hat mal einen guten Satz gesagt. Er sagte, weißt du, ein Baum, der war so ein bisschen forstwirtschaftlich engagiert, ein Baum, der fällt, macht mehr Krach als ein Wald, der wächst. Nochmal, ein Baum, der fällt, macht mehr Krach als ein Wald, der wächst. Wir hören vielleicht, wie Bäume umfallen. Beim Wind, beim Sturm, Lothar, 10 Jahre her, da hat man krachende Bäume gesehen. Und dann sagt man, dieser Wald ist kaputt. Und wir haben selten die Augen dafür, dass gleichzeitig ein ganzer Wald stetig wächst. Und vielleicht betrachtest du mal deinen Jugendkreis und deine Gemeinde unter diesem Blickwinkel. Ja, da gibt's fallende Bäume. Da gibt's Menschen, die dich enttäuschen. Gibt's Menschen, die dich frustrieren. Gibt's Menschen, die den Glauben wegschmeißen. Und gleichzeitig gibt's vielleicht viele Menschen, die nicht sehr spektakulär auftreten, wo aber ein ganzer Wald ganz langsam und ganz leise am Wachsen ist. Und fang an, Gott dafür zu danken, und du wirst Geduld lernen. Ein drittes, wir brauchen Geduld für diese Welt. Diese 3 Möglichkeiten, von denen ich immer wieder gesprochen habe, die gelten ja auch für die Not dieser Welt. Diese Welt ist zum Aus der Haut fahren. Diese Welt ist von einer erbärmlichen Not geschüttelt. Und ich habe wieder die 3 Möglichkeiten, die der Resignation, die der Revolution oder die der Reformation. Ich kann zum Zyniker werden und sagen, diese Welt, die ist halt, wie sie ist. Und solange ich meine Sportschau mit einer Chipstüte in der Hand habe, kratzt mich diese Welt nicht. Ich kann mich in den Sessel setzen und die Welt mir egal sein lassen. Dann resigniere ich. Dann werde ich keine Frucht bringen in dieser Welt. Ich kann zum Revolutionär werden. Im Grunde steckt hinter jedem jungen islamischen Terroristen ein ungeduldiger Mensch. Da gibt's leidenschaftliche Muslime in dieser Welt, die die Welt verändern wollen. Und manchmal kann man sie in mancher Hinsicht auch verstehen. Aber sie haben keine Geduld. Nun gibt's glücklicherweise viel friedlichere christliche Terroristen, die auch keine Geduld haben. Die etwas zwanghaft gewaltsam verändern wollen und auch nicht durchkommen. Einer, der sich nicht mit Dingen abfinden wollte, wie sie waren, war vor 500 Jahren Thomas Münzer. Ich weiß nicht, ob ihr mal von dem gehört habt. Das war ein Zeitgenosse von Martin Luther. Nur der einen ganz anderen Weg gegangen ist als Martin Luther. Dieser Münzer kam aus einer bettelarmen Familie. Der ist mit Hunger und bitterer Armut aufgewachsen. Der hat es am eigenen Leib erfahren. Auch diese Ungerechtigkeit in einer Welt, wo Feudalherren unglaubliche Reichtümer hatten und er nicht das Nötigste zum Essen hatten, wo Menschen verhungert sind. Er litt unter dieser zum Himmel schreienden Ungerechtigkeit und dann ist ihm der Kragen geplatzt über diesem Mangel. Er hat wie Mose angefangen, die Ägypter zu erschlagen. Nicht die Ägypter, sondern reiche Menschen. Er sah sich vom Heiligen Geist zum Vollstrecker des göttlichen Gerichts gerufen, predigte am Ende nicht mehr das Evangelium, sondern nur noch Hass und Gewalt. Und hat dann die fanatisierten Bauern in den Bauernkrieg geführt. Münzer hat das Warten nicht mehr ausgehalten. Münzer wurde zum frommen Terroristen. Er hat die Dunkelheit dieser Welt nicht mehr ausgehalten, aber das Reich Gottes hat er damit nicht vorangebracht. Es war wie bei Mose. Seine Ungeduld war untauglich für das Reich Gottes. Man kann auch als Christ zum Terroristen werden. Das hängt davon ab, ob ich das Warten gelernt habe. Karl Popper hat mal gesagt, die den Himmel auf Erden errichten wollen, die haben immer nur die Hölle errichtet. Das war bei vielen so, auch bei Münzer. Und sein Zeitgenosse Martin Luther, der hat die gleichen Umstände gesehen. Der hat die gleiche Not dieser Welt gesehen. Aber er hat sich nicht für die Revolution, sondern für die Reformation entschieden. Und die Tatsache, dass wir heute da sitzen, ist eine Folgeerscheinung seiner Reformation. Ist eine Folgeerscheinung, dass er die Geduld hatte, mit dem Wort Gottes Menschen etwas aufs Ohr zu geben und Geduld mit ihnen zu haben, dass sich etwas durch das Wort Gottes verändert im Leben von Menschen. Wir sind in aller Regel in der Mehrzahl Menschen, ich auch, denen die Revolution näher liegt als die Reformation. Wir sind ungeduldige Menschen. Und wir wollen eigentlich lieber ganz schnell was erneuern, ganz schnell was bewegen, ganz schnell was aufbauen. Und am besten wären wir gestern schon fertig. Und für uns ungeduldige Revolutionäre ist das immer ein bitteres Lernen, bis wir begreifen, dass die Dinge, die vor Gott Bestand haben, die Dinge, die einmal in der Ewigkeit wiedergefunden werden, dass die Dinge immer aus einer Reformation entspringen und nicht aus einer Revolution. Dass die Dinge wie ein Wald manchmal leise und langsam wachsen, aber am Ende in Gottes Ewigkeit wiedergefunden werden. Wir brauchen einen langen Atem für das Reich Gottes. Und noch ein letztes zum Schluss. Wer warten kann, der wird belohnt. Wer warten kann, der wird belohnt. Das merkt man übrigens an den Weihnachtsgeschichten der Bibel, die gerade in der Weihnachtszeit oft uns auf die Ohren gegeben wurden. Beim Warten auf Jesus kann man das lernen. Es gab damals im Judentum auch diese drei Gruppen, die gewartet haben auf den Messias. Da gab es die Sadduzäer, die sich aber arrangiert hatten mit den Verhältnissen dieser Welt. Die haben resigniert. Es gab die Pharisäer, die gesagt haben, wenn ganz Israel, wenn alle Juden an einem Sabbat alle 613 Geh- und Verbote des Alten Testaments hält, dann kommt der Messias. Und jetzt müssen wir alle dazu bringen, dass wir gehorsam sind, damit der Messias kommt. Und es gab die Zeloten, die sind zu den Terroristen und Revolutionären geworden. Die wollten mit Terror das Reich Gottes herbeizwingen. Und bei denen allen hat das nicht funktioniert. kriminelle Akte der Ungeduld. Und dann gab es diesen Simeon, diesen alten, zittrigen Simeon, von dem in der Bibel steht, dass dieser Mann fromm war und gottesfürchtig und er wartete. Simeon war ein Wartender auf den Trost Israels. Und dann heißt es dann noch, und der Heilige Geist war mit ihm. Und dieser wartende Simeon, dieser alte, tattrige Mann, erlebt die Erfüllung seines Wartens. Irgendwann kommt ein junges Ehepaar in diesen Tempel, hat ein frisch geborenes Kind auf den Arm und dann dackelt dieser Simeon auf dieses Ehepaar zu, zittrig, schwankend und nimmt dieser jungen Mutter das frisch geborene Kind aus dem Arm und dann hält er es so in Händen, auf einmal fangen seine Augen an zu leuchten und zu strahlen und dann sagt er, jetzt haben meine Augen dein Heil gesehen. Jetzt sehe ich das, wo ich ein langes Leben drauf gewartet habe. Meine Augen haben dein Heil gesehen. Wer warten kann, der wird sehen. Wer warten kann, wird Erfüllung erleben. Wer warten kann im Leben, der wird das Heil Gottes sehen in seinem Leben. Der wird das Heil Gottes in seiner Gemeinde entdecken. Und der wird das Heil Gottes in dieser Welt entdecken, wie das Reich Gottes langsam und stetig wächst und groß wird. So etwas werden nur Menschen sehen, die warten können. Ich danke euch fürs geduldige Zuhören. Ihr habt lange gewartet. Ich möchte ein Gebet sprechen. Herr Jesus Christus, wir sind ungeduldige Menschen. Wir wollen gerne, dass etwas sich verändert in unserem Leben, in unseren Jugendkreisen und Gemeinden. Wir wollen, dass sich etwas verändert in dieser Welt. Und dann nimmst du uns auf einen Weg des Wartens mit. Und das tut weh. Das ist anstrengend. Wir wollen dich um Kraft bitten. Wir wollen dich um Geduld bitten. Wir wollen dich bitten, dass du uns an der Hand nimmst und uns zu etwas machst, das zu einer Ehre wird für dein Reich. Dass wir Menschen werden, die zum rechten Zeitpunkt das Rechte tun und die warten können, bis diese Zeit kommt. Gebrauche uns, schule uns, rüste uns zu und schenk du uns die Geduld dazu. Amen.